Herzlich willkommen zu Diversität in Arbeit. Achte Station, Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg, 3. Juli 2019. Gastgeberin Agnes Tietze, Direktorin Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg. Impulsgeber Jörg Domen, Head of Brand and Customer Institutes, BMW Group München.
Unsere Herausforderung haben Sie gelesen in dem Flyer, die lautet: Wie stellen wir uns für die Zukunft auf? Welche Zielgruppen, welche Erwartungen wollen wir bedienen? Und jetzt werden Sie sagen, naja, welche Zielgruppen? Natürlich die Museumsbesucher. Aber die sind natürlich sehr unterschiedlich. Und Sie kennen unser Museum, die meisten von Ihnen jedenfalls. Wir sind ein Spezialmuseum. Wir wurden 1966 als Stiftung Ostdeutsche Galerie gegründet und 1970 als Museum eröffnet. Das heißt, wir haben 2020 unsere 50-jährige Eröffnungsfeier vor uns. Und dieses Museum wurde nicht einfach so gegründet, weil man hier in Regensburg noch ein Kunstmuseum haben wollte, sondern es gab einen speziellen Auftrag, nämlich derjenige, dass man im Kulturparagraphen des Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetzes eine Ausgangslage hatte, um ein Museum zu schaffen. Wir sind eines der ersten Museen überhaupt, die auf diesen Paragraphen entstanden sind, durch BKM gefördert. Und es gibt eine Vielzahl weitere, die nachgefolgt sind, wie das Pommersche Landesmuseum in Greifswald, das Westpreußische Museum und das Ostpreußische Museum, das Schlesische Museum in Görlitz und auch das Donauschwäbische Zentralmuseum. Ich glaube, jetzt habe ich fast alle genannt. Das Siebenbürgische Museum ist noch mit dabei. Und Sie hören das aus dem Museumsnamen heraus. Das sind alles Museen, die sich auf eine bestimmte Region konzentrieren. Eine Region, die es heute nicht mehr so gibt als politische Region, zumindest nicht mehr so gibt. Und das Kunstforum Ostdeutsche Galerie beschäftigt sich mit all diesen Regionen, aber nur auf dem Kunstsektor, während die anderen Museen auf dem Kultursektor zugange sind. Also wir sind ein besonderes Kunstmuseum, das sich mit der ehemaligen Kultur der Deutschen in den östlichen europäischen Gebieten auseinandersetzt. Also Böhmen, Schlesien, Mähren, West- und Ostpreußen hauptsächlich, aber es gibt noch weitere. Ja, und diese Gründungsidee ist bis heute aktuell. Jedoch hat sich unser Haus etwas gewandelt und auch die Gesellschaft hat sich natürlich gewandelt. Die Gesellschaft hat sich dahingehend gewandelt, dass die Erlebnisgeneration jetzt so gerade am Aussterben ist und die nachfolgende Generation vielleicht auch ganz andere Ansätze verfolgt, um ihre Freizeit zu gestalten und auch andere Medien verfolgt, um sich zu informieren, also digitale Strategien, Social Medias, das Handy, Smartphone, Internet. Während wir nach wie vor Kataloge produzieren, Flyer produzieren, natürlich auch im Internet unterwegs sind, aber eben bestimmte Schnelllebigkeiten der Social Medias, des Internets, der ganzen Szene natürlich nicht so verfolgen können. Das ist das eine. Das andere ist, dass unser Haus, das 1970 eröffnet wurde, verschiedene Wandlungen erfahren hat. 1987 hat man das Museum in Museum Ostdeutsche Galerie umbenannt. 2003 wurde das Museum in Kunstforum Ostdeutsche Galerie umbenannt und in diesem Zuge wurde auch die Satzung geändert. Man hat die Stiftungssatzung so erweitert, dass auch die zeitgenössischen Positionen in den dortigen Ländern im östlichen Europa ausgestellt und mit vermittelt werden dürfen, ganz offiziell. Und wir tun natürlich an vielen Ecken sehr viel. Wir haben unsere Lücken, ganz klar. Wir haben aber auch nur so und so viele Mitarbeiter, um das Ganze zu stemmen. Die Kunstwelt, die Welt der, ich sage jetzt mal, der an philosophischen Fakultäten geschulten Akademiker basiert wohl sehr stark darauf, dass man immer denkt, man hat Facebook und Co. nicht nötig. Das ist, glaube ich, so. Oder man hat bestimmte andere digitale Formate nicht notwendig. Man legt schon noch sehr viel Wert auf das geschriebene Wort. Und Ausstellungen, die wir machen, müssen eigentlich immer einen Katalog haben. Gleichwohl wissen wir auch, dass wir sehr viele Kataloge übrig haben, weil ganz klar ist, das wissen auch andere Museen. Ich habe vor einiger Zeit auch mit einem anderen renommierten Haus, ich sage keine Namen, in Hessen gesprochen, die auch sagten, nur eine kleine Prozentzahl der Besucherinnen und Besucher kauft auch so einen Katalog. Aber uns fehlt einfach, glaube ich, der Impuls nachzudenken, was können wir stattdessen anbieten? Und welche Bedürfnisse haben die Besucherinnen und Besucher, die bei uns noch gar nicht da sind, weil wir mit denen gar nicht ins Gespräch kommen bis jetzt. Und wir bedienen sozusagen das Klientel, das wir selber auch stellen. Also dass wir selber oder wie wir selber uns als Museumsbesucher auch verhalten würden. Und ich glaube, da gehört eine Portion Umdenken, muss da gewährleistet werden, um sozusagen dann auch attraktiver zu werden. Wir erleben das natürlich schon, dass wenn ein Seminar stattfindet oder jemand sagt, na, das ist jetzt besonders schick oder ganz besonders interessant, dass dann auch die Leute kommen. Wir haben auch Formate, die wir immer mal wieder überdenken und etwas Neues machen. Wir haben ja auch viele junge Kolleginnen hier am Haus, die sich immer wieder mit neuen Ideen einbringen und sagen, wir können also nicht nur eine Kunstbetrachtung machen von einem Bild und danach gibt es so einen normalen Prosecco, das ist total langweilig. Nein, Frau Tietze, wir müssen hier den Chef-Barkeeper der angesagten Regensburger Institution herholen und da Cocktails mixen lassen. Und dann schauen wir erstmal die Zahlen an, was dieser Chef-Barkeeper denn kostet und dann kriege ich gleich Schweißperlen, wenn ich nur dran denke. Und dann machen wir das aber und es kommen tatsächlich Leute und es kommen ganz andere Leute, die wir sonst vielleicht nicht angesprochen haben. Aber das ist natürlich eine wahnsinnige Anstrengung für unser kleines Team, für unser kleines Haus und man hat immer das Gefühl, das ist so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Und es gibt natürlich an unserem Haus auch einige Ausstellungen, die sehr erfolgreich gelaufen sind. Aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen, man kann nicht immer bloß diese Blockbuster-Ausstellungen machen. Man kann nicht immer bloß die großen Namen bedienen. Das ist zum einen aufgrund der Kosten gar nicht möglich, die entstehen, die sich natürlich in einer Spirale nach oben treiben, von Versicherungskosten über Transportkosten, darüber hinaus, dass bestimmte Werke gar nicht mehr ausgeliehen werden, dass bestimmte Museen, Kunsthäuser miteinander kommunizieren und kooperieren können, die in einer höheren Liga spielen und mittlere und kleinere Museen da gar nicht mehr zurande kommen. Ich möchte mich da aber auch gar nicht beklagen. Wir haben immer sehr wohlwollende Kooperationspartner. Bis jetzt hat es immer sehr schön geklappt, auch Werke auszuleihen. Es ist manchmal sehr schwierig, auch Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, ihre Werke an uns auszuleihen. Aber es klappt durchaus sehr wohl. Aber in der Tat gibt es ein bestimmtes Ausstellungsvolumen, das wir eigentlich nicht überschreiten. Und das ist ein Ausstellungsvolumen, das haben andere Häuser im Vielfachen im Marketing-Etat dieser einen Sonderausstellung. Also wir fahren einfach auch eine andere Liga, das muss man ganz klar sagen. Und da muss man natürlich überlegen, wie kann man auch mit kleineren Projekten, mit kleineren Budgets Aufmerksamkeit erregen. Und zwar nicht nur, weil man irgendwas neu hat. Natürlich haben wir auch mit der Neukonzeption unserer Schausammlung erstmal wieder viele Besucher herangelockt. Das hält aber gerade mal ein Jahr. Das kennen andere Museen auch. Und dann ist das wieder nicht mehr neu. Na, letztens hat mich eine Reporterin gefragt und ich habe von unserer neuen Schausammlung erzählt. Und dann fiel mir ein, naja, die ist ja schon von Ende 2017. Das sind im Prinzip so die Parameter für diesen Abend heute, würde ich mal sagen, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen. Und natürlich, wenn man sieht, die Gesellschaft wandelt sich, die Besucherstrukturen ändern sich oder die Anforderungen der Besucher, fragen wir uns natürlich, wie können wir uns aufstellen für die Zukunft, wie können wir was besser machen, in welcher Form besser machen und deswegen sind wir heute da.
Ein spannender Ort. Tatsächlich hatte ich eben das Vergnügen, selber durchs Museum gehen zu dürfen. Und da gibt es einiges Verbindendes. In Regensburg haben wir 9000 BMW-Group-Mitarbeiter, die X1 Einser bauen. Hier waren Bilder natürlich zum Beispiel von Kokoschka oder Lovis Corinth, seines Wesens eben aus Königsberg. Dort im heutigen Kaliningrad haben wir auch ein Werk, produzieren jetzt gerade seit 2 Wochen den BMW X7, eines der größten je gebauten BMW-Automobilen. Automobile und eben wirklich Zeichen des progressiven Luxus, das für Russland produziert wird. Und dann haben wir hier Katharina Sieverding als Sonderausstellung. Ich selber komme aus Köln, sie aus Düsseldorf, der verbotenen Stadt für uns. Also insoweit gibt es hier einige Verbindungen. Nun ja, jetzt geht es um das Thema Marketing, Marken. Was ist überhaupt eine Marke? Das ist natürlich die Grundfrage für uns. Und wir bezeichnen das bei uns als inneres Bild. Wenn ich Ihnen jetzt erzähle, es gibt eine lila Kuh, dann fällt Ihnen eine Marke ein. Wenn ich sage, aber einen lila Elefanten, den gibt es genauso wenig wie eine lila Kuh, dann ist das trotzdem irgendwo, dieses Lila drückt sich durch und dann habe ich dieses Bild im Kopf und das Bild möchte ich natürlich immer besonders positiv beladen. Ja, was passiert heutzutage? Wir sind in ganz wirklich spannenden Zeiten und die gelten für uns alle. Wir nennen die VUCA. Hat das schon mal jemand von Ihnen gehört? VUCA, V-U-C-A. Das heißt volatil. Das U steht für unsicher oder uncertain, das C für komplex und das A für zweideutig, ambiguous. Und diese Zeiten sind mit all dem verbunden. Das heißt, politisch wissen wir das, wenn jemand twittert, dann hat das direkt wie so ein Domino-Effekt. Früher sprach man vom Schmetterling-Effekt, geht das durch die ganze Welt. Wir wissen nicht, wie wir planen können. Wir haben eine Planung, die geht bis 2035 bei der BMW Group. Aber wir wissen teilweise nicht, was im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr passiert, was für Regulatorien da sind. Insoweit ist es extrem spannend. Was passiert in der Automobilindustrie? Der Herr von Rappard hat es gerade angedeutet. Bedeutet auch eine Industrie, die es seit 130 Jahren gibt, in Deutschland von Ingenieuren erfunden. Der Verbrennungsmotor war am Anfang, es war sogar auch der Elektromotor am Anfang, der ist aber dann sehr in Vergessenheit geraten. Und insoweit gibt es gerade große Transformation, das heißt großen Wandel, einen großen Bedarf, dass sich Wandel gibt und der ist vielfach. Erstmal kommt der ganz klar aus der Seite, dass es neue Wettbewerber gibt. Diese Wettbewerber kommen eben nicht mehr aus Zuffenhausen, aus Untertürkheim oder Ingolstadt oder eben aus anderen Herrenländern, sondern sie kommen aus neuen Produktionsstätten, neuen Märkten, die wir auch natürlich erobern und sehr stark dort präsent sind, auch teilweise produzieren, wie eben in China. Und dort China, Korea, aber besonders eben der asiatische Markt. Und diese Player, die jetzt neu dazukommen als Wettbewerber, kommen teilweise aus ganz anderen Branchen. Das heißt, sie kommen aus der Informationstechnologie, wir nennen das sozusagen auf Neudeutsch Tech Company, die das sind. Sie kommen aus dem Silicon Valley, die kommen aus Shenzhen, die kommen aus dem Silicon Wadi. Insoweit Anbieter, wo viel passiert, viel Kreativität, wo Menschen frei sind, versuchen ihre kleinen Start-up, ihre kleine Unternehmung zu gründen und eben eine neue Welt vorzugehen und haben einen großen hehren Anspruch, denn die haben einen Grund, etwas zu machen. Sie sagen, ich habe einen Grund, die Welt zu verbessern. Ich möchte Mobilität verbessern. Ich möchte die Kommunikation verbessern. Ich möchte anders sein. We think different. Apple-Thema seit vielen Jahrzehnten. Und dort gibt es eben sehr, sehr viele Anstöße. Wo es auch noch Anstöße gibt, ist natürlich aus der Technologieseite. Ich sprach gerade an, Elektromobilität statt Verbrenner, das Thema nicht mehr nur von 9 bis 5 ein Geschäft, einen Laden aufzuhaben und vielleicht mal irgendwann am Samstag den Schauraum zu öffnen für eine Probefahrt. Nein, es geht um 24/7, neudeutsch 24/7 genannt, rund um die Uhr muss ich erreichbar sein, nicht nur im Pannenfall, sondern wenn ich irgendwo ein Bedürfnis habe, als Kunde, als Interessent etwas zu wissen. Technologisch passiert noch viel mehr. Natürlich die digitale Transformation. Das heißt, früher hatten wir die Schallplatte, die Vinyl. Wir hatten dann irgendwann die CD, die DVD. Das war aber noch keine Digitalisierung, auch wenn ich dann später eine digitale DVD hatte. Jetzt geht es um ganz neue Prozesse. Das heißt, es gibt gar keinen Tonträger mehr. Ja, gestern der Sven Faeth gehört, der nur Tonträger macht, aber gar keine physischen Tonträger. Also sprich, es geht jetzt um MP3, um Spotify, sprich um Musik, die ich mir nach Bedarf eben runterladen kann. Also insoweit tut sich da extrem viel. Und was sich dann eben noch tut, ist das Thema der Vernetzung. Das heißt, ein Auto ist jetzt nicht mehr nur ein Auto, sondern die Autos sprechen miteinander. Insofern, dass ich, wenn ich um eine Biegung biege im Alpenbereich oder in einer Straße, die uneinsichtig bin, dann spricht das, wenn das eine Auto dem anderen Auto ein Signal, da ist jemand. Das heißt, das Internet der Dinge bringt eine Vernetzung bis 2030 von eben 120 Milliarden Geräte, die miteinander sprechen. Und dazu gehören auch natürlich die Automobile, dazu gehört aber die Kaffeemaschine, da gehört genauso der Kühlschrank dazu, wie natürlich auch andere Fortbewegungsmittel. Das tut sich natürlich. Was sich noch tut, ist das Thema, früher haben wir natürlich, wir kommen natürlich aus dem Bereich der Kutsche, des Autos, der entsprechenden, ja, ich sag mal, das Auto musste erworben werden, gekauft werden, war etwas nur für höhere Schichten ursprünglich. Dann wurde es erschwinglich. Wir selber haben da eben 1956 die Isetta beigetragen, die auch nicht weit weg hier von Regensburg, einige wissen es wahrscheinlich von Ihnen noch, das Licht der Welt erblickt hatte. Und insoweit erfinden wir uns jetzt natürlich auch da wieder neu, dass wir kleinere Automobile haben, die aber jetzt nicht auch gekauft werden oder auch größere, sondern die genutzt werden und eben nach Nutzung, wir nennen es On-Demand, eben Mobilität anbieten. Also wenn ich spontan ein Bedürfnis habe, dann kaufe ich mir per BMW-App entsprechend noch zusätzliche Kontingente, 200 Taximinuten. Ich bin irgendwo in Heathrow gelandet, bin BMW-5er-Fahrer, habe in München am Flughafen mein Auto gelassen und bin am Heathrow Terminal 5 und kann dort eben noch entsprechende Taximinuten dazu kaufen, weil dort habe ich jetzt eben kein Auto, aber ich bin BMW-Fahrer und kann meine Mobilität sozusagen da weiter nutzen. Das andere ist natürlich die, und das ist ein ganz wichtiges Thema heute, dass die jüngeren Kohorten, die jüngeren Menschen, wir teilen sie ja in Generationen ein, das heißt mit einer Generation, die älter als Jahrgang 75 ist, bin ich im Generation X-Bereich, darunter Generation Y und die alle, die jetzt unter 23 sind, sind eben die Postmillennials oder sogenannten Generation Z. Und diese Generation Z hat eben ganz neue Bedürfnisse, die sind, sage ich jetzt mal, zunächst mal von der Einstellung her, sie wollen von A nach B kommen und sie wollen das jetzt kommen. Das heißt, sie brauchen nicht die Investition von 20, 30, 50, 80, 100.000 Euro, die sie wie auch immer finanzieren, sondern sie kaufen sich die spontan für den Augenblick über sozusagen Share Now, nennen wir diesen Service, der früher entsprechend Drive Now, jetzt zusammen mit Car2Go eben ShareNow heißt. Und insoweit ändert sich da sehr, sehr viel. Es wird zum Beispiel in Spanien zu 60% ein Auto für ein Jahr gemietet. Das heißt, nur 40% finanzieren, leasen oder kaufen ein Fahrzeug und die anderen sagen, ich miete mir das für ein Jahr und danach, nach den 11 oder 10 Monaten, überlege ich dann, ob ich dann wieder eine Miete mache mit einem ganz anderen Fahrzeug, sodass die Flexibilität eben viel größer ist und dadurch ganz andere Modelle da sind. Das heißt insbesondere, das Geschäftsmodell ändert sich eben. Das heißt, wir produzieren nicht Autos und verkaufen sie und dann buchen wir einen Umsatzerlös und haben Profit, sondern es wird viel spontan kleinteiligeres Geschäft. Das heißt, mitunter ist die Möglichkeit hier, dass eben viel mehr Menschen ein Auto nutzen. Das heißt also, die Effizienz der Nutzung wird größer. Wir haben sozusagen da eine echte Revolution im Nutzungsverhalten, die dort eben einschlägt. Was haben wir noch an Themen? Die Automatisierung, also die künstliche Intelligenz, ist ein Riesenthema, die bei uns natürlich dahingehend geforscht wird, dass wir nicht nur kurzzeitig eben Hands-off, das heißt die Hände vom Lenkrad nehmen, sondern irgendwann die Feet-off, also oder Foot-off, den Fuß vom Pedal nehmen können, von der Pedalerie und dann irgendwann ist es dann sozusagen, dass ich Brain-off machen kann, ich kann was ganz anderes machen. Ja? Ich kann sozusagen, Sie lachen, einkaufen, ich kann eine Massage genießen, ich kann ein Sprachtraining machen, ich kann mich unterhalten lassen, ich kann eine Kinosession nutzen und das ist natürlich ganz was anderes und damit ändern sich die Geschäftsmodelle sozusagen, wie Starbucks in Third Place, also neben zu Hause und der Arbeit, das Café erfunden hat, vermeintlich nach Howard Schultz, kann es eben so sein, dass wir als Mobilitätsanbieter den vierten Platz sozusagen nehmen, nämlich der, der in der Mobilität ist zwischen allen Plätzen und an diesem dann haben sie das Bedürfnis beispielsweise zum Baumarkt zu fahren und haben einen ganz bestimmten Marke dort und einen bestimmten Wunsch, der aber über ihr digitales Suchverhalten schon von uns zur Kenntnis genommen ist und könnten dann irgendwann in der der Zukunft da mit dem Sprachassistenten darauf aufgefordert werden, ja Jörg, fahr doch bitte woanders hin, weil dieses Angebot gibt es da günstiger oder besser und ich habe dir diese Route auch dahin schon vorgegeben. Bitte bestätige dieses doch. Und insoweit ist es eine Intelligenz, die wir dann einsetzen und natürlich damit eben mit dritten Partnern vorgehen. Das heißt, das ganze Geschäftsmodell ändert sich tatsächlich, dass wir über dritte Partner und Angebote rund um die Mobilität neu Geld verdienen als sozusagen Service-Dienstleister. Wir sind also nicht mehr produzierendes Unternehmen, sondern dienstleistungsgebendes Unternehmen oder von der Hardware zur Software sozusagen, was ohnehin sehr stark stattfindet, weil wir eben schon sehr hohe Datenvolumina im Auto jetzt schon speichern, das auch telematisch nutzen, wenn Verschleißteile kommen, die werden eben schon antizipierend festgestellt, da passiert was, da ist irgendwann ein Bremsbelag oder ein Ölwechsel fällig und dann wird diese Information an den Fahrer gegeben, gleichzeitig aber schon ein Servicetermin angeboten, den ich dann nur bestätigen kann. Also ich halte dann auch natürlich das Geschäft in meinen Reihen, könnte sonst natürlich zu einer freien Werkstatt oder so fahren. Also insoweit ändert sich dieses ganze Thema und das nennt man eben Transformation auf den verschiedensten Ebenen, wie ich gerade erklärte. Und wir bei der BMW Group sprechen eben von der kundenzentrierten Markentransformation. Das heißt, wir versuchen wirklich eins zu eins das zu erfüllen an Mobilitätswünschen, die ich habe, die wirklich mir selber als Person entsprechend gerade im Moment da sind. Und dazu müssen wir natürlich sehr gut angebunden sein. Dazu brauchen wir eine entsprechend Kunden-ID, sagen wir, sozusagen eine kleinste Einheit, die da aus dem Namen, Vornamen besteht, aus der jeweiligen E-Mail-Adresse und dem zugeordneten Verkehrsmittel. Und darüber kann ich dann eben tagesminutenaktuell bestimmtes Mobilitätsverhalten, Mobilitätswünsche festhalten. Und das hört sich jetzt alles sehr viel nach Zukunft an, aber es wird sehr, sehr schnell gehen. Wer hätte gedacht, vor 10 Jahren, 12 Jahren, dass es mal Teilkonzepte, Sharing-Konzepte von deutschen Automobilunternehmen gibt. Wer hätte gedacht, dass diese auch noch sogar zusammen gemacht werden zwischen Daimler und der BMW Group. Großer, sage ich jetzt mal, Frenemies, könnte man freundlich sagen. Aber wir haben einen gemeinsamen Grund. Wir möchten natürlich die Skalierungszahlen, das heißt also die möglichen Kunden sehr groß bringen, so wie eben von Herrn von Rad-Paat angedeutet, Netflix eben natürlich auch spekuliert, Millionen und nicht nur in den USA entsprechend 120 Millionen, sondern dann über europäische Märkte, über asiatische Märkte so große Volumen zu bekommen, dass sie mittlerweile die größten Anbieter von Inhalt, von Content, von Filmen sind und nicht mehr die Metro-Goldwyn-Mayers dieser Welt, Universal Studios oder Sony Pictures, sondern es ist Netflix. Ja, und insoweit nennt man das Disruptor. Die haben also wirklich eine Branche durchwirbelt. Früher war das ein DVD-Versender. Der hat DVD versendet und jetzt ist es bei mir sozusagen auf dem internetfähigen Fernsehgerät oder Display, kann ich diese Inhalte bekommen und sie kommen sozusagen zu mir nach Hause und dadurch haben die ein anderes Geschäftsmodell entwickelt, als was vorher da war. Diese ganzen Themen, die ich gerade angesprochen habe, die unterrichten wir in unseren Marken- und Kunden- oder Brand- and Customer Institutes. In München haben wir eins, wir sind in Moskau, wir sind in Peking, wir sind in Incheon, wir sind in Toronto, wir sind in der Nähe von London und haben insgesamt eben 20 Standorte. Wir trainieren auch noch bestimmte Standorte aus dem Koffer mit unseren Themen und versuchen so nicht nur einen Markenbotschafter zu generieren, sondern wir versuchen sogar diesen Wandel in den Köpfen, die ja jetzt passiert, zwischen denjenigen, die sagen, wir brauchen natürlich viel PS, wir brauchen diese PS eben auch Verbrennungsmotor angetrieben, idealerweise 8, 10, 12 Zylinder Diesel. Diese Zeit wird es auch noch geben und wir sind auch dabei, das natürlich effizient anzugehen. Nicht umsonst ist der 520D einer der effizientesten Dieselmodelle, die ich eben kaufen kann. Nichtsdestotrotz gibt es eben auch einen anderen Ast, in den sehr hoch investiert werden muss. Diese Technologiethemen der Elektrifizierung, der Automatisierung, der Vernetzung und dieses Sharings. Und insoweit ändert sich unser Geschäftsmodell sehr stark. Und das versuchen wir unseren Mitarbeitern weiterzugeben, auch unseren Händlern, dass wir uns dafür rüsten. Und deswegen haben wir zum Beispiel jetzt gerade Anfang des Jahres einen neuen BMW-Raum, einen BMW Brandspace eingeweiht, der eben voll digitalisiert ist, wandlungsfähig auf diese Chancen, die wir mit der Marke BMW schon immer hatten. Wir haben ein Sports Activity Vehicle damals mit dem X5 erfunden sozusagen. Und wir haben das Internet ins Auto gebracht. Wir haben über BMW Connected mehr als 100 Funktionen noch reingebracht. Wir haben iDrive erfunden. Das heißt, die Maus haben wir ins Auto gebracht. Zunächst mal sicherlich nicht in der Form, wie sie so perfekt funktioniert, und mussten dann eben lernen. Und das ist das Wichtige, was ich auch mitgeben möchte. Wir müssen stärker vom Kunden lernen. Wir müssen stärker den Kunden einbeziehen. Und wir müssen das auch im Kleinen machen. Im amerikanischen Raum spricht man da vom MVP, dem Minimal Viable Product, dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Und so ist es eben, so ist die WhatsApp entstanden. Die haben eben nicht gesagt, wir müssen direkt Live-Kommunikation mit Bild, Ton machen, sondern die haben eben gesagt, wie die 160 SMS-Zeichen, das ist das Wichtigste erstmal. Wir machen erstmal nicht mehr. Wir müssen erstmal möglichst viele bekommen, die statt der SMS, wo sie monatlich teilweise noch 3, 5, 10 Euro bezahlt haben, bieten wir denen kostenlos an, diesen Service zu nutzen. Und wie viele User hat WhatsApp jetzt? 1,5 Milliarden. Es gibt diese zwei Pole, die Marke und der Kunde, und es ist ungefähr so wie die Motten, die um das Licht gehen. Das heißt, wenn eine Marke eine bestimmte Helligkeit hat, eine bestimmte Lichtstärke, eine bestimmte Färbung, dann kommen auch die entsprechenden Insekten dazu. Heißt mit anderen Worten, es ist ein Bild, dass ich eben so mich wandeln muss, so attraktiv sein muss, so begehrlich. Und wie kann ich Begehrlichkeit bekommen? Natürlich, wenn ich mich entweder rar mache, aber wertvoll bin, aber auch was zu bieten habe natürlich. Das ist vom Inhalt abhängig. Und so ist dieses Werben eben ein Thema, was mittlerweile sehr, sehr stark mit dem Inhalt zu tun hat. Und das kann man nach Generationen aufteilen. Also bin ich jetzt auch für die Jungen interessant oder sterbe ich aus? Habe ich da interessante Inhalte zu bieten? Beispiel auch sprachlich. Die Generation X würde eher sagen cool, die Generation Z sagt lit oder nice oder entsprechend eine ganz andere Sprachfärbung. Also ich muss diese Sprache sprechen können, ich muss deren Bedürfnisse kennen, die wollen es jetzt haben, die sind sehr instant, die denken nicht im Traum an ihr Häuschen im Grünen, das sie mal irgendwann besitzen möchten, sondern die denken nicht an gestern, sie denken auch nicht an morgen, sondern sie möchten jetzt happy sein und genau in dem jetzigen Moment. Sie wollen dann wiederum Work-Life-Balance, sie kommunizieren aber auch nicht synchron, das heißt am Telefon etwas zu sagen, zu antworten, sie senden lieber ihre WhatsApp weg. Und dann passiert mal irgendwas oder auch nichts, aber es gibt auch keine Antwort. Und jetzt können wir natürlich sagen, wir als vielleicht dann etwas Ältere sagen, okay, die müssen sich uns anpassen, weil wir wissen ja, wie es geht. Nein, diese Technologie ist einfach da und so müssen wir auch da diese Wege gehen und sie natürlich auch nutzen, sodass es, wie es jetzt hier eben Motive oder Formate gibt wie Podcast, die ich on demand, also wenn ich die Zeit habe, höre ich das Thema und bin nicht auf die 8 Uhr Tagesschau gedrillt. Dadurch bin ich flexibel. Ich kann das beim Gartenarbeiten hören, ich kann das im Bus in der Straßenbahn hören, ich kann das beim Mountainbiken hören. Und das hat eben eine Entkopplung und auch viele Möglichkeiten, die da sind. Und ja, spannende Herausforderungen. Wir ändern unser Programm mittlerweile mindestens pro Raum. Also wir haben die Marke Mini, Rolls-Royce, BMW. Für jede Marke haben wir einen Raum 2-mal im Jahr. Updaten. Und wenn ich einen Keith Haring habe, einen entsprechenden Jeff Koons oder was auch immer, die stehen da als Kunstwerk, als Bild, als Kunstausdruck. Was werde ich nicht mehr verändern? Aber ich werde sicherlich die Einbindung, was drumherum ist, wir sprechen immer auch beim Marketing von der Substanz und der Aura. Und diese Aura ist dieses Bild, dieses innere Bild, was ich drumherum mache. Das kann ich schon verändern und muss ich natürlich als Hülle finden oder Kern innen drin, was alle miteinander verbindet hier. Und das ist eben dieses Leitmotiv. Und da gibt es ja auch einen Impuls aus der akademischen Forschung, werden wahrscheinlich einige von Ihnen auch kennen, von Simon Sinek. Why, How, What, das dann sagt, warum gibt es mich? Dann entsprechend, wie gestalte ich mich und was ist es dann im Endeffekt? Und das ist eine intensive Diskussion, weil das Why, das muss ein Wort, zwei Worte, also bei Apple hieß es nicht, ich will nicht irgendwelche PCs entwerfen, sondern ich will was anderes machen, think different. Ich will einen anderen Ansatz wählen, der eine andere Nutzerführung bringt, eine maximale Differenzierung. Das heißt, ich könnte ja auch sagen, ich möchte einen Kultur- und Lernort bringen, der die maximalste Differenzierung zu allem hat, was es hier in Regensburg gibt, was es in Bayern gibt, was es in Deutschland gibt, was es in Europa gibt und dann oder in der Welt. Und dann bin ich auf einmal schon relevant. Und das ist eben immer diese Differenzierung und Relevanz. Ich muss relevant sein für diejenigen, die ich erreichen möchte. Und deswegen muss ich natürlich mich selber definieren. Ich muss aber auch definieren, wen ich erreichen möchte. Das ist Effizienz und Effektivität und Wirksamkeit. Und klar, wir haben auch immer hunderte von Projekten und wir müssen dann wirklich runtergehen. Wir sind auch selber ein eigentlich sehr kleines Team für die Institute und müssen dann die Gemeinsamkeiten finden und dann gucken, was ist denn wirklich wirksam und sagen, dann verabschieden wir uns von dem anderen und konzentrieren uns darauf. Und die anderen Themen klammern wir jetzt gerade erstmal aus. Und Workshops nutzen, sich wirklich in Klausur gehen, ins Kloster gehen, in einen anderen Ort gehen, bewusst mal wandern gehen, gemeinsamen Tag und dann findet man sich und dieses Warum findet man dann ganz gemeinsam in seinem kleinen Team und glauben Sie mir, das befreit enorm, weil dann hat man auch nochmal wieder Spaß, weil das soll ja auch Spaß machen, das ganze Thema und der Frust, den haben wir auch natürlich, wenn wir dann abends um 22 Uhr noch im Büro sitzen und es geht nicht voran und es fallen alle Systeme aus und ich finde kein Licht am Ende des Tunnels und das ist dann eben wichtig, diese Motivation zu bekommen und sich zu konzentrieren und die Erfolge zu sehen, dann macht es ja Spaß. Das muss man natürlich verstehen und muss dann eben verstehen, wie wäre das denn, wenn ich jetzt mal eine Art Performance, die beweglich ist, dann hier stattfinden lasse. Gleichzeitig gibt es Kommentierungen von Kunstbegeisterten aus San Francisco, von Studentenklassen aus Montreal oder eben noch Impulse aus Buenos Aires dazu. Dann ist es auf einmal ein Thema, was alle angeht und dann ist es eben ein Thema, was beispielsweise wie hier Migration oder Herkunft von Deutschen, eben aus osteuropäischen Gebieten, vielleicht ein Thema ist für Völkermigration, Völkerwanderung, Themen, wo ich mich wirtschaftlichen Zwängen unterwerfe oder auch vielleicht kulturell, sprachlich Interessen haben oder sehr starke lebensbedürftige Themen, Grundbedürfnisse eben, die da erfüllt werden. Und dann hat man auf einmal spannende Themen, die sehr aktuell sind und hat eben einen Standpunkt und eine Haltung. Aber die Haltung muss ich natürlich auch mitbringen. Die muss ich erstmal als Markenidentität mit meinen Werten definiert haben. Und damit ergibt sich daraus dann Aktivitäten, ein Produkt, eine Positionierung, ein Service, ein Verhalten und dann auch irgendwann ein inneres Bild von Menschen, die sagen, hey, da muss ich ja gewesen sein. Ich bin Regensburger und bin noch nie hier gewesen. Das kann ja nicht sein, weil das ist ja ein spannender Ort und es ist nicht nur ein Ort der Vergangenheit, sondern es ist ein Ort, der mich aktuell berührt.